ein Levit, der aus dem Gebirge Ephraim ist, eine Nebenfrau hat und irgendwas ist in dieser Ehe offensichtlich schiefgelaufen. Die Erklärer sind sich nicht einig, ob die Frau wirklich untreu geworden ist oder schlecht behandelt wurde. Jedenfalls verlässt sie ihren Mann und geht in das Haus ihres Vaters in Bethlehem. Das ist eigentlich genau die umgekehrte Bewegung von der, die wir bei der letzten Geschichte hatten, von dem Leviten, der von Bethlehem losgeht und im Gebirge Ephraim bei Micha landet. Und nach einigen Monaten will der Mann die Frau offensichtlich doch zurückhaben, macht sich auf den Weg nach Bethlehem und die Frau bringt ihn zu ihrem Vater, der offensichtlich ganz glücklich ist, seinen Schwiegersohn zu sehen. Und sie essen und trinken miteinander. Und es scheint, es wird nirgendwo gesagt, aber es scheint so, dass die Frau wohl wieder zurückgeht zu dem Mann. Aber der Vater verhindert immer wieder den Aufbruch. Sie essen und trinken und dann sagt er, ja, es ist doch schon zu spät, um aufzubrechen. Und das Ganze dauert dann 5 Tage lang so, bis dann schließlich nach der letzten Mahlzeit, obwohl es schon ziemlich spät ist, der Mann sagt, aber ich breche jetzt auf. Und so brechen sie also schon am späten Nachmittag auf, kommen dann in die Nähe von Jerusalem, wo es eigentlich schon Zeit wäre, wegen der Dunkelheit Quartier zu suchen. Aber der Mann sagt zu seinem Bediensteten, der sie begleitet, nein, wir wollen nicht in einer Stadt von Fremden übernachten, sondern in eine Stadt der Israeliten. Das heißt, dass man noch ein paar Kilometer weiter muss und kommt dann in die benjaminitische Stadt Gibea, wo niemand sie aufnehmen will, obwohl sie ja wirklich nur ein Lager brauchen und Proviant dabei haben. Und schließlich kommt ein Mann, der auch nicht ansässig ist, sondern ein Fremder ist, und bietet ihnen an, bei ihm zu übernachten. Und als sie angefangen haben zu essen, kommen Leute aus dem Ort vor das Haus und verlangen, dass der Mann ihnen rausgegeben wird. Das erinnert gleich an die Geschichte von Sodom, Genesis 19, wo ja auch Lot, der Fremde, der Einzige ist, der die Engel aufnimmt und dann auch die Leute von Sodom die Herausgabe der Boten, der Engel verlangen und Lot stattdessen seine Töchter anbietet, so wie jetzt der Gastgeber seine Tochter und die Nebenfrau des Gastes anbietet. Und in dem Fall kommt kein rettender Engel, der die Tür verschließt. Und das heißt dann auch, dass der Mann seine Frau packte und sie nach draußen stößt. Und sie macht dann eine Massenvergewaltigung durch, die nicht im Detail beschrieben wird. Aber das Ende der Sache ist, dass sie gegen Morgen sich gerade noch mühsam bis zur Tür des Hauses hinschleppt, dort zusammenbricht. Und als ihr Mann dann rauskommt, und mit ihr weiterreisen will, gibt sie schon keine Antwort mehr. Ob sie da schon gestorben ist, ist zu der Frage, werden wir nachher auch noch unterschiedliche Meinungen hören. Er packt die Frau jedenfalls auf einen Esel, kehrt nach Hause zurück und zu Hause zerlegt er ihren Leichnam in 12 Teile, die er an die Stämme Israels schickt, um eben kundzutun, was Furchtbares in Benjamin geschehen ist. Und daraufhin versammeln sich auch die Stämme Israels und verlangen von den Benjaminiten, die Verantwortlichen in Gibea herauszugeben, um sie hinzurichten. Und die Benjaminiter sagen, nein, das sind unsere Leute aus unserem Stamm. Wir werden die nicht rausgeben. Und auf die Weise kommt es dann zum Bruderkrieg zwischen dem Stamm Benjamin und den übrigen Stämmen, der auch zunächst mal mit 2 Niederlagen der übrigen Stämme endet. Und erst beim dritten Mal gelingt es ihnen, Benjamin zu besiegen. Und die Schilderung hier ist sehr ähnlich der Schilderung der Eroberung von Ai im Buch Josua mit der Erzählung, wie man einen Hinterhalt le legt, um die Stadt zu erobern. Und schließlich und endlich bleiben nur noch 600 Männer von Benjamin übrig, was im Nebensatz auch klar macht, dass sie auch alle Frauen und Kinder getötet haben, denn sie haben ja dann keine Frauen mehr für die Benjaminiter. Und in diesem letzten Moment wird ihnen dann doch klar, dass sie nicht einen Stamm in Israel vernichten wollen, aber sie haben schon ein Gelübde geleistet, dass keiner seine Tochter an einen Benjaminiten geben kann. Also wo bekommt man jetzt die Frauen her? Und dann finden sie eine Stadt, Jabesh Gilead, die relativ weit im Norden, auf der östlichen Seite des Jordan, gerade bei Bet-She'an etwa, liegt, und bekommen heraus, dass die Leute von Jabesh Gilead nicht mitgekämpft haben und sagen, dafür haben sie den Tod verdient, und töten also auch hier alle Männer, Frauen und Kinder, abgesehen von den Mädchen, die noch Jungfrauen sind. Und die werden den Benjaminiten als Frauen gegeben. Eine Geschichte, die Ähnlichkeit hat mit der Geschichte des Krieges gegen die Midianiter, der letzte Krieg, den Mose führt, wo ja auch nur die Frauen, die noch Jungfrauen waren, übrig gelassen werden und alle anderen Frauen getötet werden. Die Zahl dieser Mädchen reicht nicht, und dann kommen sie noch auf die Idee, dass es ein Fest gibt in Shiloh, wo ja auch die Bundeslade steht, wo die Mädchen draußen in den Weinbergen tanzen, und dann sagen sie den Benjaminitern, sie können sich Mädchen entführen, und das heißt, dann hat man sie ihnen ja nicht gegeben und damit nicht das Gelübde verletzt, und sie würden schon die Väter dieser Mädchen beruhigen, und auf die Weise bekommt also der Stamm Benjamin seine Frauen. Und das Buch der Richter endet dann damit, dass jeder wieder in seinen Erbbesitz ging. Klingt fast wie ein Happy End nach all diesem Abschlachten, aber es heißt eben auch, zu dieser Zeit gab es keinen König in Israel, und jeder tat das, was in seinen Augen recht war. Das war ja auch die Klammer, die wir schon beim letzten Mal gesehen haben. Also eine sehr schwierige Geschichte, und wie ich auch gerade an den Beispielen, an den Vorbildgeschichten, die ich erwähnt habe, was man sieht, ist es wohl auch eine Geschichte, die zeigt, dass innerhalb Israels Dinge passiert, die vorher nur mit Fremden geschehen sind, mit den Sodomitern, mit den Midianitern, mit Ai. Offensichtlich kann das auch im eigenen Haus passieren. Das ist wohl auch eine der Aussagen dazu. Ja, ich habe als Text dazu zunächst mal einen Text von Jochi Brandes gewählt, weil ich habe sie auch mal in einem Vortrag zu dem Thema gehört. Sie ist eigentlich chassidisch orthodox aufgewachsen, hat dann aber auf eine eher säkulare Weise Bibel studiert und eben auch eine Menge an Artikeln veröffentlicht und auch in manchen Romanen, gerade biblische Frauengestalten und Frauen aus der jüdischen Geschichte, neu dargestellt. Und dieser Artikel, der eben unter dem Titel steht, die Opferung von Frauen in einer sündigen Gesellschaft, bezieht sich zunächst mal auf die Geschichte von Sodom. Ich meine, da hätte ich auch damals schon einen Teil von genommen. Hier ist also jetzt sozusagen der zweite Teil, wo es um die Geschichte in Gibea geht. Das Ende der Richterzeit. Es gibt keinen König in Israel. Die Rechtsstaatlichkeit ist aufgebrochen und in Frage gestellt. Und im Erbbesitz Benjamins wächst ein zweites Sodom, das Gibea heißt. Alle dramatischen Bestandteile der Geschichte Sodoms kehren mit großer Genauigkeit in der Geschichte Gibeas wieder. Fremde Gäste kommen in eine verdorbene Stadt. Ein gutherziger, fremder, nicht zu den Ortseinwohnern zählender Gastgeber nimmt sie warm und großzügig auf. Die Einwohner der Stadt umzingeln das Haus und wollen die Gäste sexuell missbrauchen. Der gute, großzügige Gastgeber bietet seine Töchter bzw. seine Tochter als Ersatz für die Gäste an. Die Einwohner der Stadt lehnen das Angebot ab und fordern das Eigentliche, Männer. Soweit die Ähnlichkeit, aber von diesem Punkt an entwickelt sich die Handlung anders als erwartet. Die Geschichte Sodoms endet mehr oder weniger mit einem optimistischen Hollywood-Ton. Die Guten werden gerettet, die Bösen gebraten. Sie macht ja ein Wortspiel mit den Worten Nizalim und Nizlim. Und das Böse bleibt auf ein entferntes, vernebelndes Wissen beschränkt, ohne detaillierte plastische Beschreibungen. Demgegenüber schmeißt uns die Geschichte Gibeas erbarmungslos grauenerregende Bilder ohne aufweichende kosmetische Behandlung ins Gesicht. Das Ergebnis ist eine Horrorgeschichte, die Grauen erregt, uns von einer Schreckensszene zur nächsten treibt, bis zum furchtbaren Ende, das in von Blut überströmte Flüsse getaucht ist. Der Mann stößt seine Nebenfrau eigenhändig in den blutdürstigen Pöbel um sein eigenes Leben zu retten. Wie aus der Versenkung heraufgerufen, taucht die problematische Gestalt Abrahams auf, der das Wohlergehen und die Ehre Sarahs opferte, um sein Leben zu retten. Der Verfasser der Erzählung schont uns nicht und zwingt uns, das albtraumhafte Schauspiel bis zum Ende anzusehen. Gott wird nicht in das Haus Pharaos springen, um die Frau vor böswilligen Händen zu bewahren. Und kein Engel wird die als Opfer dargebotenen Mädchen retten. Die Opferung der Frau wird sich nach allen Regeln vollziehen. Ihr werdet die gequälte Leiche der Vergewaltigten sehen und nicht anders können, als euch die Schreie, das Leiden, den Schrecken vorzustellen. Und als würde dieses entsetzliche Schauspiel noch nicht reichen, legt der Verfasser uns einen erschauernden, albtraumhaften Anblick aus der Schule von Jack the Ripper vor. Der Mann nimmt die Leiche, zerteilt sie in 12 Stücke und schickt sie als Pakete an die 12 Stämme Israels. Als die abgeschnittenen Glieder bei den Stämmen eintreffen, steigt ein großer und bitterer Schrei auf und durchdringt das ganze Land. So etwas war nicht und wurde nicht gesehen, seit dem Tag, an dem die Kinder Israels aus dem Land hinaufgezogen sind, bis zum heutigen Tag. Ich glaube Ihnen nicht. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es Jahr war und Jahr gesehen wurde. Es gibt keine Gesellschaft und keine Epoche ohne Vergewaltigungen, Grausamkeit und Mord. So war es und so wird es bedauernswerterweise auch künftig sein. Ich begreife das tiefe Stöhnen der getretenen Stämme und identifiziere mich mit ihnen. Aber bis zu diesem Punkt bleibt die Erzählung noch im normalen Rahmen einer lokalen und begrenzten Verbrechensgeschichte. Aber hier bekommt die Geschichte einen erschreckenden Wendepunkt, der sie zur furchtbarsten Geschichte der biblischen Zeit macht, zu einer der großen Albtraumgeschichten aller Zeiten. Die Stadt Gibeah ist nicht eine gewöhnliche Gesellschaft, in der es Kriminalität gibt. Sie ist nicht noch eine durchschnittliche Stadt, die an Hooligans leidet und versucht, mit dem Problem umzugehen. Gibeah ist die Verdoppelung von Sodom. Nicht eine Gesellschaft, in der es Sünde gibt, sondern eine sündige Gesellschaft. Und was charakterisiert eine sündige Gesellschaft? Die Antwort klingt völlig absurd. Einigkeit. Wenn die Benjaminiten die verabscheuenswerten Verbrecher an die Stämme ausgeliefert hätten, wäre die Geschichte an dieser Stelle zu Ende gewesen. Die Mörder wären hingerichtet worden. Der Mann, so kann man hoffen, hätte sich in den Nächten auf seinem Lager hin und her gewälzt, da die Schreie seiner Nebenfrau seinen Schlaf vertrieben, und Ruhe und Frieden hätten wieder auf der Erde Israels geherrscht. Aber die Benjaminiten zeigen Solidarität, denn die Verbrecher sind nicht irgendwelche Schurken und Hooligans, sondern sie sind unsere Leute. Und diese totale Solidarität der Benjaminiten führt zu einem furchtbaren Bruderkrieg, in dessen Verlauf tausende unschuldige Säuglinge, Kinder, Frauen und Männer abgeschlachtet werden. Und die Erde Israels versinkt in Flüssen von Blut und Schrecken. 48 lange Verse lang werden die Kriegsvorgänge vor uns ausgebreitet in all ihren Etappen und Furchtbarkeiten. Beide Seiten werden tödlich verletzt, denn in diesem Krieg, wie in jedem Krieg, gibt es keine glücklichen Sieger und keine elenden Besiegten. Alle Sieger wie Besiegte beweinen ihre Toten und schreien in großem Schmerz. Dachten wir, dass das albtraumhafte Bild damit ende? Hofften wir, dass das schmerzerfüllte Land endlich etwas Ruhe fände? Aber nein, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die furchtbarste Szene in der Saga von Gibeah steht uns noch bevor. Die Israeliten entdecken zu ihrem Entsetzen, dass ein Stamm in Israel fast verloren gegangen ist, dass von dem ganzen prächtigen Stamm Benjamin nur einige hundert junge Männer übrig geblieben sind und nicht ein einziges Mädchen am Leben geblieben ist. Die Israeliten haben gelobt, ihre Töchter nicht den Benjaminiten zu geben, und Gelübde dürfen nicht gebrochen werden. Was tun? Es stellt sich heraus, dass jenseits des Jordan eine israelitische Stadt wie es wagte, sich dem Krieg gegen Benjamin nicht anzuschließen, in Frieden und Ruhe lebt. Sie heißt Jabesh Gilead. Der Vorschlag der Israeliten ist ganz einfach: Jabesh Gilead zu vernichten, all seine Einwohner abzuschlachten. Ja, tatsächlich, Männer, Frauen, Kinder und 400 jungfräuliche Mädchen für die übrig gebliebenen Benjaminiten zu entführen. Die Stämme Israels sehen in der Solidarität den erhabensten und wichtigsten Wert. Alle müssen sich dem Krieg gegen Benjamin anschließen. Und wer sich nicht anschließt, den darf man töten. Die Israeliten zogen aus, um gegen eine sündige Gesellschaft zu kämpfen und die totalitäre Solidarität aus dem Land zu entfernen. Aber während des Krieges sind sie selbst zu einer sündigen Gesellschaft geworden. Die Geschichte von Gibeah hält uns einen bohrenden und schmerzhaften Spiegel vor und zwingt uns, uns selbst an ihrem Beispiel zu testen, unsere Werteskala und die Gesellschaft, in der wir leben. Abraham, Lot, der Gastgeber und der Gast in Gibeah waren keine verdorbenen Menschen. Sie waren normale Menschen, vielleicht sogar moralischer und besser als normal, die ohne ihre Schuld in eine sündige Gesellschaft gerieten und mit schwierigen und komplizierten Situationen umgehen mussten. In dem schweren Dilemma, vor dem sie standen, wählten sie, was ihnen als das kleinere Übel erschien: Frauen anstelle von Männern. Die vergifteten Bakterien der sündigen Gesellschaft steckten auch sie an und sie machten ihre Frauen und Töchter zu wehrlosen Opfern. Denn in einer sündigen Gesellschaft gilt das Individuum nicht als ein Mensch, dessen Leben teurer als alles ist, sondern als Teil einer Herde, ein Mittel zur Verwirklichung der Absichten der Gruppe und zum Erreichen ihrer Ziele. Wenn man sich in einer sündigen Gesellschaft befindet, gibt es keine guten Entscheidungen. Der Wirbel der Grausamkeit und der moralischen Entartung verschluckt alle. Und auch die normalen Menschen, die ein anständiges moralisches Leben führen, werden gezwungen, zwischen schlechten und bösen Alternativen zu wählen. In einer sündigen Gesellschaft kann man nicht zwischen Gut und Böse wählen, sondern nur zwischen dem Bösen und dem noch Schlimmeren. Es ist kein Zufall, dass sowohl in der Geschichte Sodoms als auch in der Geschichte Gibeahs die guten Helden, wenigstens anfangs sind sie gut, bis sie von der Krankheit angesteckt werden, kein integraler Bestandteil der sündigen Gesellschaft sind, sondern Fremde, die sich erst vor kurzem niederließen. Lot kommt aus Haran und der Gastgeber in Gibeah aus Ephraim. Und so sehen sie auch die Einheimischen. Da kommt einer unter uns zu wohnen und wird sogar richten, schreien die Sodomiter Lot an. In den Augen der Sünder gibt es nichts Schlimmeres, als Fremder zu sein. Die sadistischen Misshandlungen der Angehörigen der sündigen Gesellschaft wenden sich gegen Fremde, Ausländer, Andersartige, gegen die, die nicht zu uns gehören. Das ist eine sündige Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die wie ein Mann alles verteidigt, was als zu uns gehörig aufgefasst wird. Eine Gesellschaft, die Fremde verabscheut. Eine Gesellschaft, die jeden Einzelnen in der öffentlichen Meinung im Konsens verschluckt. Aber das Traurigste, das die Geschichten von Sodom und Gibeah zeigen, ist, dass eine sündige Gesellschaft keine Hoffnung hat. Der Wirbel des Bösen macht schwindlig und reißt alles mit sich. Und dieser mitreißende Strom lässt sich nicht anhalten. Das Feuer des Bösen kann nicht gelöscht werden. Der Moloch der Vereinigung verbrennt und vernichtet bis auf den Grund. Und das ganze Land wird in Rauch und Schwefelwolken verschluckt und versinkt in Strömen von Blut, Entsetzen und Tränen. Ja, soweit Jochi Brandes, der ist eben hier gerade um die verdorbene, sündige Gesellschaft, aus der man eigentlich nicht mehr entkommen kann, geht. Nachfragen, Anmerkungen dazu? Herr Müller?
Ist nicht der oder einer der tragenden Elemente hier die Gastfreundschaft? Und wie weit kann und muss die gehen?
Ja, das ist ein Aspekt, der dahinter steckt und auch eben eine der Erklärungen, die traditionelle, teilweise auch moderne Exegese bietet, zu sagen, die Gastgeber standen nur vor der Wahl, die Leute, denen sie das Gastrecht angeboten haben, zu opfern oder jemand anders zu opfern. Und wobei allerdings hier dazu kommt, dass der Gastgeber in Gibea ja auch die Frau seines Gastes anbietet. Und da ist man da allenfalls dann sagen könnte, also Gastrecht gilt dann offensichtlich nur für Männer, während die Frau genauso bereit ist wie seine Tochter, von der wir ja nachher gar nichts hören, die offensichtlich nicht geopfert worden ist. Dass er auch die Frau, die bei ihm zu Gast ist, bereit ist zu opfern. Es gibt noch mal eine Variante zu der Geschichte von Sodom, wo Lot ja tatsächlich seine eigenen Töchter anbietet, um die Boten, die bei ihm eingekehrt sind, zu retten.
Weil hier unten in dem vierten Absatz steht nochmal ausdrücklich, die Opferung der Frau wird sich nach allen Regeln vollziehen. Gibt es dann Regeln für die Opferung der Frau?
Es ist wirklich ein bisschen, ich habe es auch versucht zu übersetzen, ein bisschen, ja, halachischer Ausdruck. Natürlich sozusagen, es gibt keine Halachot dafür, aber sozusagen alle Einzelheiten von Vergewaltigung, die wir uns ausmalen können oder auch lieber nicht ausmalen müssen, möchten, muss man sich darunter vorstellen. Sozusagen, es wird kein Element, das dazugehört, wird ausgelassen werden.
Nein, das Wort alle Regeln, die beziehen sich doch auf die Opferung.
Ja, also das ist ja auch der Titel des ganzen Artikels. Dass es wirklich als eine Art von Opferung gesehen wird. Natürlich ein völlig perverses Opfer im Gegensatz zu den kultisch vorgeschriebenen Opfern.
Was wird dann im Urtext für Regel genommen? Was steht dann da hebräisch?
Kehilchata, wenn ich mich richtig
Das heißt
erinnere.
wörtlich,
Also wie ihre Halacha. Es ist ein hebräischer Ausdruck, der stammt aus der Halacha, aber wird im modernen Hebräisch für alle möglichen Dinge gebracht. Ja, aber ich denke schon, dass es in dem Sinne passend übersetzt ist, weil es eben letztlich ein technischer Begriff ist, der hier auf etwas, was natürlich alles andere als halachisch ist, angewandt wird.
aber geht's ihr vielleicht nicht auch gerade darum zu zeigen, dass die sündige Gesellschaft die Perversion des Opfers ist überhaupt? Also das Opfer gilt Gott und hier geht es eigentlich darum, dass die sündige Gesellschaft das Wehrloseste, nämlich die Frauen, opfert. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was ursprünglich eigentlich der Sinn des Opfers Gott gegenüber ist. Und das ist sozusagen dass sie das extra so spiegelbildlich sozusagen nutzt, hier die Worte.
Das ist durchaus möglich, ja. Wenn ja auch nachher noch in einem anderen Text sehen, dass bei der Zerteilung der Leiche der Frau, das erinnert an die Bindung Isaaks, weil da nämlich dasselbe Wort für Messer benutzt wird, das in Genesis 22 benutzt wird und das ansonsten, glaube ich, nirgendwo vorkommt. Ansonsten gibt es andere Worte für Messer und auch da ist natürlich die Frage. Das eine, aber da haben wir ja gleich noch den Text von Assis zu. Ja, ich denke, so, sowohl der Text selber als auch die Schilderung von Jachim Brandis lassen einen auch irgendwie ein bisschen sprachlos in ihrer Schrecklichkeit. Bei Elie Aziz, von dem wir ja schon einige Texte zum Richterbuch gesehen haben, der hat nochmal einen besonderen Schwerpunkt gelegt, also ohne natürlich die Schuld der Vergewaltiger von Gibeah zu leugnen oder schmälern zu wollen, aber er sagt, dass dem Text auch noch mal darum geht, wirklich auch die Schuld des Mannes besonders zu betonen. Und das können wir uns jetzt ein bisschen im Detail ansehen. Die Erzählung beginnt mit der Heirat eines Leviten, der im Gebirge Ephraim wohnt, mit einer Frau, einer Nebenfrau aus dem judäischen Bethlehem. Die Frau sündigt ihrem Mann gegenüber und ist ihm untreu. Das ist, wie gesagt, etwas, wo die jüdische Tradition durchaus auch andere Meinungen hat, ob sie wirklich untreu war oder einfach schlecht behandelt wurde. Und daher flieht sie vor ihm in das Haus ihres Vaters. Es scheint, dass die Bibel betonen will, dass der Mann nach einer nicht unerheblichen Zeit die Frau wiederhaben will und sich auf den Weg macht, um sie zu überzeugen, zu ihm zurückzukehren. Und ihr Mann stand auf und ging hinter ihr her, zu ihrem Herzen zu sprechen und sie zurückzubringen. Gerade deshalb fehlt in der Erzählung deutlich ein Gespräch, in dem der Mann seine Frau überzeugt, zu ihm zurückzukehren. Mehr noch, in der Erzählung fehlt die Beschreibung der Begegnung zwischen dem Mann und der Frau und es gibt keinerlei Worte zwischen ihnen. Der Verfasser hebt dieses Fehlen dadurch hervor, dass er feststellt, dass die Frau ihren Mann zu ihrem Vater führte. Und sie brachte ihn in das Haus ihres Vaters. Daraus ergibt sich, dass der Mann zuerst seine Frau traf und sie es war, die ihn zu ihrem Vater brachte. Aber die Begegnung selber zwischen dem Mann und seiner Frau nach 4 Monaten wird nicht erzählt. Der Verfasser erzeugte die Erwartung, dass der Mann geht, um zum Herz seiner Frau zu sprechen, aber es steht nicht geschrieben, dass er dies tat. Stattdessen wird er von ihr zu ihrem Vater gebracht. So wird die Erwartung erzeugt, dass der Vater die Interessen seiner Tochter wahren wird, bevor er zustimmen wird, sie in das Haus ihres Mannes zurückzuschicken. Aber auch das geschieht nicht. Die Erzählung beschreibt die Begegnung zwischen dem Vater und dem Schwiegersohn sehr ausführlich. Und gibt im Detail Dialoge zwischen ihnen wieder, die für die Erzählung nicht relevant zu sein scheinen. Das Wesentliche in der Beschreibung des Aufenthalts des Mannes im Haus seines Schwiegervaters ist dessen fortdauerndes Bestehen darauf, seinen Schwiegersohn dazubehalten. Und sein Schwiegervater, der Vater des Mädchens, hielt ihn fest. Und er saß 3 Tage bei ihm. Bei der ganzen Interaktion, die der Verfasser sehr ausführlich darstellt, gibt es kein einziges Wort, das die Frau betrifft. Der Mann bittet nicht um Erlaubnis, seine Frau mitzunehmen. Der Vater spricht nicht über seine Tochter und versucht nicht, ihr Wohlergehen sicherzustellen. Es scheint, dass bereits abgemacht ist, dass die Frau in das Haus ihres Mannes zurückkehren wird. Aber auf dieses Thema wird in keiner Weise eingegangen. Trotz der Erwartung, die erzeugt wurde, mit der Absicht des Mannes, zum Herz seiner Frau zu sprechen. Auch der Gedanke, dass die Tochter ihren Mann zu ihrem Vater bringt, damit er in ihrem Namen spreche, erfüllt sich nicht. Der Vater zeigt keinerlei Sorge um seine Tochter. Die ganze Erzählung dreht sich um den Genuss des Schwiegervaters und des Schwiegersohnes an übertriebenem Essen und Trinken, volle 5 Tage lang. Auch bei diesen Mahlzeiten wird betont, dass sie beide allein essen. Und die beiden aßen miteinander und tranken. Und so auch wieder bei der Beschreibung des 5. Tages. Und die beiden aßen. Die Frau ist überhaupt nicht im Bild. Das Nicht-Eingehen auf den Willen der Frau und auf ihr Wohl von Seiten ihres Mannes und ihres Vaters ist bloß ein vorausgreifender Hinweis auf das, was ihr später geschehen wird. Man kann jedoch die Bereitschaft des Gastgebers, seine Tochter und die Nebenfrau herauszugeben, nicht mit dem schändlichen Verhalten des Mannes, seiner Frau, seiner Nebenfrau gegenüber vergleichen. Die bösen Leute nehmen den Vorschlag des Gastgebers nicht an und bestehen darauf, dass er ihnen den Gast herausgebe. und die Leute wollten nicht auf ihn hören. Da geschieht die überraschende Wendung in der Erzählung. Da hielt der Mann seine Nebenfrau fest, Vajechesek, ein Ausdruck, der nachher nochmal kommen wird, und gab sie heraus zu ihnen nach draußen. Der Mann gibt seine Frau mit Gewalt zu ihnen heraus und er hielt sie fest, wobei er weiß, dass, wenn sie ihre böse Absicht ausführen, er gerettet ist. Es ist zu beachten, dass, obwohl der Gastgeber ihnen seine Tochter und die Nebenfrau angeboten hat, er sie ihnen nicht übergibt. Demgegenüber kann man kaum die Größe der Grausamkeit des Mannes erfassen, der seine Frau mit Gewalt grausamen Menschen, die klare böse Absichten haben, übergibt, während ihm seine eigene Rettung vor Augen steht. Die Bibel beschreibt das grausame Tun, die Details der Misshandlung nicht plastisch. Demgegenüber verlegt sie den Schwerpunkt gerade auf die Grausamkeit und Herzlosigkeit ihres Mannes. Und die Frau kam gegen Morgen und fiel am Eingang des Hauses des Mannes, in dem ihr Herr war, bis es Licht wurde. Die Frau gelangt, verletzt und sterbend, an den Eingang des Hauses gegen Morgen, das heißt vor dem Tageslicht. Und dann fällt sie im Eingang des Hauses wegen ihrer Verletzungen und ihres schlimmen körperlichen Zustands. Dort bleibt sie, hingestreckt am Eingang des Hauses, bis zum Morgen. Es scheint, dass sie wegen ihres schlimmen Zustands nicht einmal in der Lage ist, einen Ton hervorzubringen. Diese schreckliche Schilderung der sterbenden Frau, die, nachdem es ihr schon gelungen ist, zum Haus zu gelangen, nicht hineinkommen kann, will den Mann beschuldigen. Der Mann hätte am Eingang des Hauses sein und auf seine Frau warten müssen. Aber dies ist nicht geschehen. Und sie lag hingefallen und verletzt am Eingang des Hauses bis zum Morgenlicht. Aber die Beschreibung der Schuld des Mannes endet damit nicht. Die Schrift fährt fort, auf plastische und detaillierte Weise die Herzlosigkeit und Grausamkeit des Mannes zu beschreiben. Und ihr Herr stand am Morgen auf, öffnete die Türen des Hauses und ging hinaus, um seines Weges zu gehen. Und siehe, die Frau, seine Nebenfrau, war in den Eingang des Hauses gefallen, ihre Hände an der Schwelle. Es stellt sich heraus, dass der Mann während all der Stunden, in denen die bösen Leute seine Frau misshandelt haben, einen ruhigen Nachtschlaf schlief. Es ist schwer, den seelischen Zustand zu begreifen, in dem sich der Mann befand, der ihm ermöglichte zu schlafen, während seine Frau grausam durch eine Gruppe böser Leute vergewaltigt wurde. Im weiteren Verlauf beschreibt die Schrift seine Absicht. Er öffnet die Türen des Hauses, um seinen Weg fortzusetzen. Das Schicksal seiner Frau interessiert ihn nicht und er macht sich darum keine Sorgen. Die Erwähnung der Öffnung der Türen soll das darstellen, was er hätte tun sollen. Die Türen öffnen, um seine Frau zu retten. Und stattdessen öffnet er sie, um seines Weges zu gehen. Die Herzlosigkeit und Grausamkeit des Mannes zeigen sich im letzten Vers, als es endlich scheinbar eine Interaktion zwischen dem Mann und seiner Frau gibt. Und er sagte zu ihr: Steh auf und lass uns gehen. Und es gab keine Antwort. Und er nahm sie auf den Esel. Und der Mann stand auf und ging zu seinem Ort. Auch als der Mann auf seine Frau trifft, zeigt er keinerlei Mitleid für ihren schlimmen Zustand. Und anstatt ihr zu helfen und beizustehen, fährt er sie an. Steh auf und lass uns gehen. Zu Beginn von Vers 29 wird wieder gesagt, dass der Levit in sein Haus zurückkehrte. Und es wird im Singular gesagt. Und er kam in sein Haus. Mit klarer Ignorierung der Tatsache, dass er mit seiner Nebenfrau in sein Haus zurückkam. Die Worte und er nahm das Schlachtmesser erinnern an die Bindung Isaaks. Aber ähnlich wie bei der Analogie zwischen der Erzählung von der Nebenfrau in Gibea und der Erzählung von Sodom, betont auch die Analogie zur Bindung Isaaks den Gegensatz zum Buch Genesis. Die Erzählung von der Bindung endet mit der Rettung Isaaks. In der Erzählung von der Nebenfrau in Gibea wird die Tragödie nicht verhindert. und der Mann zerteilt seine Frau. Eine wesentliche Frage ist, wann starb die Nebenfrau? An keiner Stelle der Erzählung in der masoretischen, also heißt in der kanonischen hebräischen Fassung, steht geschrieben, dass sie starb. In der Übersetzung der Septuaginta, der griechischen Bibelübersetzung, heißt es, als sie ihm keine Antwort gibt, dass sie gestorben. Also das ist wohl offensichtlich eine Zufügung. War sie bereits tot, als ihr Mann sie am Eingang des Hauses fand, mit ihren Händen auf der Türschwelle? Dann bekommt sein Anfahren, steh auf und lass uns gehen, eine neue Intensität von Stumpfheit der Sinne des Mannes und seiner Grausamkeit seiner Frau gegenüber, wenn er gar nicht wahrnimmt, dass sie nicht mehr am Leben ist. Es ist auch möglich, dass sie unterwegs auf dem Esel starb. Die letzte Möglichkeit ist, dass der Erzähler nicht erzählt, dass sie starb, weil sie noch am Leben war, bis der Mann zu seinem Haus kam. Und vielleicht hat er sie selbst getötet, als er sie in 12 Teile zerlegt hat. Diese schreckliche Möglichkeit ergibt sich vielleicht aus der Tatsache, dass der Erzähler nicht sagt, wann sie starb. Sie ergibt sich auch aus einem weiteren Wort im Vers. Die Bibel beschreibt ihre Zerlegung so. Und er hielt seine Nebenfrau fest, bei Jechasek, und zerlegte sie in ihre Knochen, in 12 Stücke, und schickte sie in das ganze Gebiet Israels. Was bedeutet das Verb und er hielt fest? Es scheint, dass nicht gemeint ist, dass sie ihre Leiche mit einer Hand festhielt, während er sie mit der zweiten Hand zerlegte. Eher scheint es, dass er sie mit Gewalt angesichts ihres Widerstandes ergriff, denn sie lebte noch. Es ist kein Zufall, dass der Verfasser hier zum zweiten Mal das Wort und er hielt fest benutzt, nachdem er dasselbe Wort benutzt hatte, als er beschrieb, wie der Mann sie mit Gewalt in die Hände der bösen Leute herausgab. 2-mal hat er Gewalt gegen sie angewandt. Beim ersten Mal, als er sie zu den Misshandlern von Gibea hinausschickte, und beim zweiten Mal, als er ihren Körper in Teile zerschnitt, nachdem sie von ihnen geschlagen, verletzt und sterbend dalag. Der Mann begann mit der Verletzung seiner Frau und er vollendete, was inzwischen die Leute von Gibea getan hatten. Diese Leseweise ist nicht zwingend, aber sie ist möglich. Die Tatsache, dass der Erzähler es nicht ermöglicht, diese Möglichkeit auszuschließen, soll vielleicht die Verantwortung für ihren Tod dem Mann selbst auferlegen. Ja, soweit die Auslegung von Assis. Frau Fichtbauer. Man kann Sie noch nicht hören. Funktioniert noch nicht. Sie, versuchen Sie noch mal, ob Sie den Lautsprecher ein. Geht nicht. Es funktioniert nicht. Okay. Andere Meldungen. Frau Fricke.
Also ich habe mich schon zu Anfang gewundert, dass der Mann ein Levit ist. Der muss doch eigentlich wissen, was das Gesetz ist, vielleicht noch mehr als andere jüdische Stämme. Und dann passiert doch eine schlimme Aktion nach der anderen. Der schickt die Frau raus, liefert die aus. Also das ist für mich eigentlich eine unfassbare Geschichte, die so in der Bibel steht. Das muss ich einfach sagen. Das finde ich sehr erschütternd. Und der Fortlauf der Geschichte, dass er die Frau in 12 Teile teilt und die Stämme reinzieht, alle anderen Stämme mit reinzieht, eigentlich in etwas, was er auch letzten Endes mit verschuldet hat, dass das so geschehen ist, also ist mein Empfinden dazu. Das ist ja auch Leichenschändung, das ist ja eigentlich wieder gegen ein großes Gebot Gottes. Und dann gibt es ja einen Brudermord wie bei Kain und Abel fast, dass der Stamm Benjamin, klar, das eskaliert wie in jedem Krieg, da stirbt die Wahrheit zuerst, das ist immer so. Und denke ich, und dann gibt es Krieg gegen den eigenen Stamm. Und was ich nicht verstanden habe, ist, dass überhaupt nichts dazu gesagt wird in der Bibel zu diesem Mann. Es wird geschildert, es wird grausam geschildert. Ich glaube, wir verstehen es. Aber es wird überhaupt nicht gesagt, was passiert mit dem Mann, der kommt mit all dem durch. Das war mein Eindruck und das finde ich gegen jede Gerechtigkeit. So.
Ja, es gibt zumindest keinen Hinweis darauf, dass er persönlich bestraft wird oder er auch nur unter Gewissensbissen leidet. Ansonsten, ich denke, das haben wir gerade in der Analyse von dem Text gesehen, die Bibel zeigt schon ganz klar, was sie von diesem Mann denkt. Also, es gibt diese ganzen kleinen Details, die hier gerade auch sehr schön herausgestellt worden sind. Aziz macht das noch weiter. Er beschreibt das auch, als die Stämme schon zusammentreffen. Da heißt es, da kommt ja im Grunde genommen, heißt es dann, der Mann der Frau, die ermordet wurde, der bringt dann seine Anschuldigung vor und er formuliert das nicht exakt so, wie es geschehen ist. Also er verschweigt dabei auch seinen eigenen Anteil. Also auch da merkt man da. Da ist was nicht ganz in Ordnung. Und es mag auch durchaus kein Zufall sein, wie Sie sagten, dass hier wirklich ein Levit, der ja zu denen gehören sollte, eben die Tora besonders kennen sollen und die Tora besonders auch unterrichten sollen, dass der offensichtlich überhaupt keine Ahnung von Recht und Gerechtigkeit hat. Und das Ganze wohl auch schon damit anfängt, dass er seine Frau dazu gebracht hat, dass sie ihm weggelaufen ist. Auch das ist ja etwas, was uns die Geschichte nicht weiter erzählt, aber irgendwie scheint schon in diesem Ursprung ein Problem zu sein. Und ja, lässt uns also nicht nur mit der Geschichte von Gibea, sondern auch mit der Geschichte von einem Mann, der zweifelhaft sich benimmt. Herr Müller, Sie hatten sich noch gemeldet.
Ja, der Gastgeber bietet seine Tochter an, die Leute draußen sagen, nein, wir wollen einen Mann. Dann wird angeboten, beziehungsweise nicht angeboten, sondern der Gast nimmt seine Nebenfrau mit Gewalt und schmeißt sie praktisch vor die Tür und sagt, hier, macht. Damit sind sie aber zufrieden. Das heißt also, die Frage, sie wollen einen Mann für ihre Sodomie.
Da ist ein gewisser Bruch wirklich da. Einige der traditionellen Erklärer sagen, dass damit in dem Moment, wo sie die Frau sahen und sahen, dass sie schön war und begehrenswert war, war das dann auch für sie in Ordnung, dass sie jetzt halt vergewaltigen statt ihres Mannes.
Der
Sozusagen
andere.
theoretisch waren sie damit nicht zufrieden, aber in dem Moment, wo ihnen die praktische Möglichkeit sozusagen vor die Tür geworfen wird, ohne
Ja,
groß darüber nachzudenken, akzeptieren sie dann
könnte
sozusagen.
sein. Könnte sein. Die andere Frage ist natürlich, wie war zu dieser Zeit rechtlich gesehen die Frau in ihrem Status? Weil der sogenannte Baal war ja nun mal wirklich der Eigentümer seiner Frau. Und zwar in voller Verfügungsgewalt. Er konnte mit seiner Frau und auch mit seinen Kindern, konnte er machen, was er wollte.
Die
Er
Tora
konnte sie
schreibt ja
sogar
schon
zum
einige
Tode
Regeln
verurteilen.
vor, wie es ja auch nicht, warum es ja eben auch die Pflicht gibt im Buch Deuteronomium zum Beispiel, dass man eine Frau nicht einfach aus dem Haus werfen kann, sondern ihr einen ordentlichen Scheidebrief zumindest geben muss. Also da gibt es
Muss sie
schon
nicht.
durchaus, und es wird auch durchaus gesagt, ich meine, das ist die spätere rabbinische Interpretation, aber die macht sich auch an Versen fest, dass ein Mann auch verpflichtet ist, sowohl für den materiellen Unterhalt seiner Frau zu sorgen, also für ihre für Nahrung, für Kleider und auch ihre sexuellen, intimen Bedürfnisse, zumindest in gewissen Abständen, zufriedenzustellen. Also das ist zumindest dann die rabbinische Interpretation, die durchaus nicht ermöglicht, alles zu machen. Es kommt da sogar noch ein zusätzliches
Nein.
Problem in der Geschichte dazu, weil es sich um eine verheiratete Frau handelt. Denn theoretisch die Vergewaltigung einer Jungfrau ist für die Bibel zwar verboten, aber kein wirkliches Problem. Ich weiß nicht, wenn sich noch erinnern, im Bundesbuch in Exodus kommt vor, wenn ein Mann ein Mädchen vergewaltigt hat, eben ein Mädchen, das nicht verlobt oder verheiratet ist, dann kann er dem Vater Entschädigung zahlen, aber er muss sie jedenfalls heiraten. Also sozusagen, es wird als etwas gesehen, was eben nicht erlaubt ist, aber man kann es damit gut machen, dass man das Mädchen dann heiratet und dem Brautpreis zahlt, so, weil sie eben nicht verheiratet ist. Hier ist es im Grunde genommen neben der Vergewaltigung auch noch ein Ehebruch, die Sache in der Hinsicht noch mal ein Stück problematischer. Das ist für uns heute relativ irrelevant, wo ich denke, wir legen eher den Schwerpunkt auf die Vergewaltigung, aber nach dem Recht der Tora macht das die Sache noch mal ein Stück schwieriger.
Wenn ein Mann seine Frau wegschickt und ihr keinen Scheidungsbrief ausstellt, dann ist sie eine sogenannte Agonah. Ja, und wenn sie dann nochmal heiraten sollte und hat immer noch keinen Scheidungsbrief, sind die Kinder, sind die sogenannten Mamsas, und die sind genauso rechtlos wie an für sich die Frau auch.
Ja, das ist bis heute ein Problem, von dem auch israelische Rabbinatsgerichte stehen, bei Männern, die ihre Frau schon lange aus dem Haus geschmissen haben, aber nicht bereit sind, ihr einen Scheidebrief zu geben. Und manchmal werden diese Männer sogar ins Gefängnis gesteckt, aber es gibt welche, die auch das nicht stört. Also es ist ein Riesenproblem. Es gibt die Möglichkeiten, im Mittelalter hat man das teilweise gemacht. Wenn Männer auf Reisen gegangen sind und man ja nicht wissen konnte, ob sie zurückkommen, dann mussten sie ihren Frauen einen Scheidebrief auf Bedingungen geben. Sozusagen, wenn ich bis zu dem und dem Datum nicht zurück bin, gilt meine Frau als geschieden. Und manche versuchen das auch heute, aber wer denkt vor der Eheschließung sozusagen da dran? Aber man könnte das auch eben im Ehevertrag als Bedingung irgendwie einbauen, dass unter gewissen Bedingungen die Scheidung vollzogen ist und der Mann dann im Grunde genommen keine Möglichkeit mehr hat, das zu verhindern. Da gibt es Versuche heute damit umzugehen. Aber hier natürlich, das geht es gar nicht um die Frage der Scheidung, sondern dass er nicht nur seine Frau ohne Scheidebrief lässt, sondern sie auch wirklich ihren Vergewaltigern und Mördern vor Augen zum Fraß vorwirft, könnte man sagen. Hallo.
Also, was mich dann im weiteren Verlauf so am meisten noch mal bestürzt, ist, dass Gott sich ja auch noch einmischt. Also, solange es jetzt um diese furchtbare Geschichte der Frau geht, kommt kein Ton. Aber als es dann darum geht, jetzt Rache an den Benjaminiter zu nehmen, gibt er dann durchaus hier und da taktische Hinweise. Der soll rausziehen und dann wird er an der Bundeslade befragt und sagt dann noch mal: Jetzt macht mal so. Und das zu den Israeliten, die ja wahrhaftig auch sich in dieser Geschichte nicht wesentlich moralischer und freundlicher und gottesfürchtiger halten, wenn man jetzt mal moralische Kategorien anlegt, als die anderen. Also das ist etwas, was mich fast noch mehr bestürzt hat als diese natürlich sehr grausame Geschichte. Aber dass das Ganze hier Teile des Handelns der Israeliten auch noch von Gott selbst dann legitimiert werden, oder das fand ich, also da hat es mir wirklich die Sprache verschlagen.
Und das ist ja auch etwas, was uns zunächst sehr überrascht, dass eigentlich zweimal die Israeliten fragen, können wir in den Krieg gegen Benjamin ziehen? Und es wird gesagt, ja, aber sie erleiden eine riesige Niederlage in den beiden ersten Fällen, wo man fast sagen könnte, Gott führt sie in die Irre damit. Da haben sich natürlich auch die Ausleger mit auseinandergesetzt mit diesem Problem. Es scheint sich, das kommt auch, dieselbe Form kommt auch in den davidischen Geschichten immer mal wieder vor, dass es sich um ein Befragen Gottes mit Hilfe der Urim und der Thummim handelt. Und die übliche Meinung ist, dass es sozusagen nicht ein wirkliches Gespräch mit Gott ist, sondern man die Frage sozusagen mit zwei Alternativen stellen muss und dann eben die Antwort sozusagen durch das wie auch werfen oder wie auch immer das genau wissen wir nicht mit dem Urim und Thummim verlangen ist, wie es dann fällt sozusagen, ist die Entscheidung. Also es ist etwas, was eigentlich keine Diskussion, man muss, und dazu muss man eben wissen, die richtige Frage zu stellen. Und da hat man natürlich auch untersucht, wie die Fragen, erst beim dritten Mal stellen Sie eine Alternative. Bei den ersten Fragen fragen Sie nur, sollen wir in den Krieg ziehen? Bei der dritten Frage fragen Sie, sollen wir in den Krieg ziehen oder damit aufhören? Sozusagen da eigentlich erst die korrekte Frage gestellt wird. Und es fängt, ich glaube, bei der zweiten Frage fängt es an, wo sie nie einfach nur sagen, sollen wir gegen Benjamin in den Krieg ziehen, sondern sollen wir gegen unseren Bruder Benjamin in den Krieg ziehen, dass sie das also auch nicht vergessen dürfen. Also da werden, aber es ist durchaus etwas, wo Gott zwar irgendwo ziemlich minimal drin ist, aber auch nicht gerade gut wegkommt dabei. Ansonsten, also wenn diese Befragung nicht wäre, da hatte ich fast schon die Idee, ob man den Vers am Schluss, es gab keinen König in Israel, auch sagen sollte, auch Gott als König hat sich aus der Szene verabschiedet. Aber da sprechen eben diese drei Orakelsprüche oder wie man sie nennen soll, schon auch gegen. Und aber vielleicht muss man auch schon, denn wir haben ja, es ist ja auch völlig anders als im Hauptteil des Richterbuches, wo es ja dauernd heißt, die Israeliten sündigen gegen Gott und deswegen bestraft er sie. Also irgendwo ganz klar ist, Gott handelt und hat dafür auch einen gewissen moralischen Maßstab. Man kann natürlich sagen, er handelt dafür zu grausam, wie auch immer, aber sozusagen ist es irgendwo klar, Gott ist involviert und er hat seine klaren Prinzipien dabei und das hört eigentlich schon bei Schimschon ist es nicht eindeutig. Also wir hören zwar, dass der Geist Gottes Schimschon ergriff, aber eigentlich ist das auch schon eine Geschichte, wo Gott sich ziemlich draus verabschiedet hat, könnte man sagen, diese merkwürdige Geschichte von Schimschon. Und beim letzten Mal haben wir gesehen, die Daniter fragen, lassen zwar auch den Leviten, der das Gottesbild hat, fragen, ob Gott ihren Zug in den Norden gutheißt, aber es ist der Levit, der das sagt. Wir wissen nicht, ob das wirklich Gottes Meinung ist. Und gerade da in der Geschichte kam eigentlich ziemlich zum Ausdruck, dass sich ja offensichtlich Menschen einbilden, zu wissen, was Gott will, aber Gott selber da eigentlich gar nichts zu sagt. Hier ist das nicht ganz so eindeutig, aber es ist schon, würde ich sagen, so ein bisschen ein Beschränken Gottes. Okay, man fragt ihn mit diesen spezifischen Fragen, aber irgendwie zu versuchen, wirklich seinen Willen zu ergründen, nach seiner Tora zu handeln, ist auch nicht da. Und in dem Sinne ist es vielleicht wirklich nicht nur eine königslose, sondern auch eine gottlose Gesellschaft, die hier gezeigt wird und eben gerade auch im Vergleich, was ja die beiden Texte, die wir gesehen haben, betonen, in Sodom haben die Engel, Gottes Boten, Lots Töchter gerettet, vergewaltigt zu werden. Und Isaak, dass das Messer, das gegen ihn erhoben wurde, ist durch Eingreifen des Engels Gott zum Einsatz gekommen. Hier kommt das Messer zum Einsatz. Also, und das ist auch etwas, das hatte ich am Anfang, glaube ich, bei unserer ersten Sitzung über das Richterbuch gesagt. Es gibt eine Menge Geschichten im Richterbuch, die so eine Art negative Spiegelung von Geschichten im Buch Genesis sind. Und gerade bei dem, was wir hier hatten, merkt man wirklich, dass sie eine Perversion davon auch teilweise sind. Herr Müller.
Ja, kann man hier nicht auch davon reden, dass das Ganze so in die Allegorie geht? Das heißt also, wir sprechen ja an für sich als Überschrift zu diesen Erzählungen Königtum ja oder nein?
Da haben wir gleich noch die Texte zu und das scheint wirklich der Rahmen zu sein, in dem die Bibel den Text lesen will, ja.
Weil ich will noch mal auf die Zwölferteilung kommen. Wenn er 12-mal die Teile an alle Stämme schickt, dann schickt er sie auch an die Jemeniten.
Eine Überlegung, die Assis bringt dazu, war, dass wir ja streng genommen sogar 13 Stämme haben. Denn in dem Moment, weil der Stamm Josef ja in Ephraim und Manasse geteilt ist
zweimal.
Und man normalerweise entweder die beiden hat und dann die Leviten ausgesondert werden, die keinen Erbbesitz haben, oder man vom Haus Josef spricht und von den Leviten. Aber man könnte eben für unsere Zwecke sagen, es sind die 12 Stämme, die sowohl den Stamm Levi als auch Ephraim und Manasse beinhalten, und dann würden keine Teile an die Benjaminiten geschickt.
Ja, okay.
Frau Fricke.
Ja, ich denke auch, also auf mich wirkt das eher auch die Gottesbefragung wie eine Orakelbefragung. Ne? Da kann ich, je nachdem, wie ich die Frage stelle, Ja oder Nein Antwort bekommen und ich kann es interpretieren. Ne? Eigentlich auch im Grunde, was ich hören möchte bei einem Orakel. Ich glaube, da geht es nicht wirklich zu einer Kontaktaufnahme mit Gott. Ne? Es ist so wie, weiß ich nicht, wenn du den Rubikon überschreitest, wird ein großes Reich vernichtet. Es war dann das eigene des Perserkönigs. Aber das eben, soweit es mit den Orakeln zu machen ist, und ein bisschen kommt mir das auch so vor, dass es nicht wirklich, eben Gott nicht wirklich mit im Spiel ist in dieser Geschichte.
Ja, mir fällt auch gerade ein, man hätte ja auch völlig andere Fragen an Gott stellen können oder zu sagen, wie konnte uns das passieren, und sag du uns, wie wir aus der Lage rauskommen können. Sie haben sich ja eigentlich selber schon entschieden, dass sie kämpfen wollen. Und wollen eigentlich nur noch die Sicherheit bekommen, dass sie gewinnen werden, und halten eigentlich gar keine Option offen, außer in der letzten Frage vielleicht ein bisschen, dass es vielleicht auch einen anderen Weg gäbe, das Problem zu lösen.
Ja, genau. Also für mich eher wie eine Orakelbefragung, so kommt mir das vor. Ja.
Ja, dann denke ich, widmen wir uns wirklich noch der Frage, was eben dieser Rahmen der Verse, es gab keinen König damals, was uns das zu den Geschichten und zum Richterbuch überhaupt sagt. Wir hatten ja schon im Laufe unserer Sitzung über das Buch der Richter einiges aus Martin Bubers Schrift Königtum Gottes, wo er ja den ersten Teil des Richterbuches bis ausschließlich der Shimshon-Geschichten als das antimonarchische Buch dargestellt hat. Und er spricht hier eben jetzt von den Kapiteln 17 bis 21, also sowohl die Kapitel, die wir heute gelesen haben, als auch die vom letzten Mal mit dem Bild Michas und der Landnahme der Daniter, als das monarchistische Buch dar. In den Kapiteln 17 bis 21 stellt sich dem antimonarchischen Richterbuch ein monarchistisches an die Seite oder vielmehr gegenüber, das in seiner Gesamterscheinung ebenso wie jenes nur als eine politische Kundgebung zu begreifen ist. Die theokratische Chronik wusste zwar von immer wiederkehrenden Zeiten kultischen Abfalls des Volkes zu erzählen, die auch zugleich Zeiten des Auseinanderfallens und der Schwäche nach außen waren. Aber sie ließ in der so lockeren politischen Struktur doch eine zulängliche Bürgschaft für die innere Ordnung, in den Richtern zuverlässige und überlegene Wächter vermuten. Die Gegenchronik unternimmt eine Richtigstellung. Außerhalb der chronologischen Zeitfolge, an zwei zeitlich unbestimmten Beispielen, will sie zeigen, was an Unfug und Untat die gerühmte Königlosigkeit hervorgebracht hat. Diese Tendenz ist nachdrücklich vorgetragen. Auch sie hat ihr Stichwort, das ihr den Rahmen hergibt. Es ist ein ganzer Kehrvers. In jenen Tagen gab es eben keinen König in Israel. Jedermann tat, was in seinen Augen gerad war. Man kann nicht deutlicher sagen, das, was ihr für Theokratie ausgebt, ist Anarchie gewesen. Und erst seit dieses Volk, wie es sich für ein Menschenvolk geziemt, sich einen Menschen zum König genommen hat, kennt es Ordnung und Gesittung. Doch ist es offenbar, dass das monarchistische Buch dem antimonarchischen gefolgt ist, wie eine Bestreitung der bestrittenen These folgt. So stehen die beiden Bücher beieinander, die ein merkwürdiger Ausgleichsgeist zusammengeschlossen hat, der gleiche Geist, aus dem dann der Kanon entstand. Aber wie konnten zwei von so entgegengesetzten Absichten getragene Schriftwerke aneinander gekoppelt werden, ohne dass nicht allein die Einheitlichkeit, sondern auch die Glaubwürdigkeit des resultierenden Buches durch den Widerspruch zwischen seinen Teilen vernichtet wurde? Der Ausgleich brauchte diese Wirkung nicht zu befürchten. Er musste vielmehr trotz jenes Gegensatzes gelingen und gelang, weil er auf einer Geschichtsperspektive beruhte, die von der Leserschaft des Buches angenommen werden konnte, soweit sie ihr nicht bereits zu eigen war. Diese implizite Geschichtsbetrachtung, die die Einheit des Buches rettete, indem sie seinen zwei antithetischen Teilen ermöglichte, nebeneinander wahr zu sein, kann man etwa so formulieren. Es ist etwas versucht worden, wovon der erste Teil berichtet, aber es ist missglückt, wie der zweite Teil zeigt, wie der letzte Teil zeigt. Dieses Etwas ist es, das ich die primitive Theokratie nenne. Die Leserschaft empfing an der Gesamtheit des Buches in allerlei Abstufungen zwischen Dumpfheit und Klarheit einen Geschichtsaspekt oder wurde in einem bekräftigt und unterwiesen, der etwa der Aussage moderner Historiographie entsprach. Ein Volk sei in einer bestimmten Epoche nicht reif gewesen, eine ihm zugedachte, das heißt empirisch gesprochen, ihm von seinen geistigen Führern zugedachte Struktur zu verwirklichen. Also das ist Bubers Versuch, diesen Widerspruch zwischen den beiden Teilen des Richterbuches irgendwie zusammenzubringen. Sind dazu Nachfragen, Anmerkungen? Sonst sehen wir uns vielleicht noch an, was Assis dazu sagt, und vielleicht wird auch manches noch ein bisschen in dem etwas unterschiedlichen Ansatz klar. Die Beziehung zwischen den Erzählungen 17 bis 18 und 19 bis 21 wird auf hervorstechendste Weise durch einen Satz erzeugt, der in den Erzählungen in zwei Variationen wiederholt auftaucht. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Jeder tat das in seinen Augen Rechte. Dieser Vers erscheint am Ende des ersten Teils der Erzählung vom Bild Michas 17,6 und am Abschluss des gesamten Buches 21,25. Der Satz erscheint in einer verkürzten Form zu Beginn der Erzählung von der Landnahme der Daniten im Norden 18,1. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Und in fast identischer Form zu Beginn der Erzählung von der Nebenfrau in Gibea, 19,1. Und es war in jenen Tagen und es gab keinen König in Israel. Im Laufe der Erzählungen von den Richtern wurde an zwei Stellen die allgemeine Frage nach der Führung durch die Richter aufgeworfen. Am Ende der Erzählung von Gideon kommt das Volk zu Gideon und bittet ihn darum, als König über Israel zu herrschen. Herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn, als auch der Sohn deines Sohns. An diesem Punkt bittet das Volk zum ersten Mal darum, eine Monarchie zu begründen. Gideon lehnt diesen Vorschlag aus ideologischen Gründen ab. Nicht ich werde über euch herrschen und nicht mein Sohn wird über euch herrschen, der Ewige wird über euch herrschen. Er stellt das Königtum von Fleisch und Blut dem Königtum des Ewigen entgegen. Und so verschwindet dieser Vorschlag mit dieser ideologischen Aussage von der Tagesordnung. Vorläufig. Vor der Erzählung von Jiftach wird gesagt, dass der Ewige sich zunächst weigerte, Israel zu retten, wegen der immer wiederkehrenden Sünde des Volkes. An dieser Stelle steht nicht geschrieben, was die Alternative ist. Aber es ist von hierher klar, dass der Ewige beschlossen hat, die Epoche der Richter zu beenden. Das dritte Mal, bei dem ein grundsätzliches Eingehen auf das Thema der Führung aufkommt, ist in den abschließenden Kapiteln des Buches, die ihre Bedeutung durch den Rahmenvers bekommen, der die Probleme der Anarchie der Epoche daran festmacht, dass es keinen König gibt. Gemäß dem Rahmenvers setzen diese Erzählungen das in Kapitel 10 Gesagte über das Ende der Epoche der Richter fort und stellen eine neue Form des Mangels über das hinaus, was in Kapitel 10 aufkam, dar. In Kapitel 10 war das Problem der Epoche der Richter die fehlende religiöse Stabilität, dass das Volk nach jedem Richter immer wieder rückfällig wurde. Die abschließenden Erzählungen stellen ein anderes Problem dar. Und dies ist das Problem der Anarchie. Das Fehlen einer Zentralgewalt ermöglicht verschiedene Sünden. Die Beziehung zur Erzählung von Gideon verlangt eine Erklärung. Die Neigung geht im Allgemeinen zu der Auffassung, dass es sich um zwei unterschiedliche Positionen handelt. Zwei unterschiedliche Ideologien, die gegeneinander stehen. Die eine promonarchisch, die eine antimonarchisch. Und in der Fußnote verweist er auch direkt auf Buber. Es ist völlig klar, dass es sich um unterschiedliche und völlig entgegengesetzte Positionen handelt. Die Frage ist, ob es sich um unterschiedliche Ideologien handelt. Diese Frage wird von den Forschern nicht gestellt und es wird angenommen, dass zwei Positionen auch zwei Ideologien sind. Aber diese Annahme ignoriert den komplexen Charakter des Lebens. Jeder weiß, dass die Realität durch unterschiedliche und mannigfaltige Ursachen festgeschrieben wird. Und Positionen werden nicht nur aufgrund ideologischer Einstellungen festgelegt, sondern auch aufgrund der komplexen Realität und unterschiedlicher Kräfte, die in ihr wirken. Diese Kräfte nötigen manchmal dazu, energische Entscheidungen zu treffen, die im Gegensatz zur erklärten Ideologie stehen. Es besteht keinerlei Schwierigkeit darin zu begreifen, dass die grundsätzliche Position des Richterbuchs die Ablehnung der Monarchie ist. Diese Position spiegelt sich in den Worten Gideons wider. Diese ideologische Position wird durch die Erzählung von Avimelech, die der Erzählung von Gideon folgt, gestärkt. In der Erzählung von Avimelech wird die problematische Seite einer egozentrischen Position eines Königs, deren Folge Zerstörung und Verlust ist, beispielhaft hervorgehoben. Nach zwei weiteren fehlgeschlagenen Versuchen des Richtermodells in den Erzählungen von Jiftach und Schimschon kommt der Abschluss des Buches, der die Monarchie als Lösung für das Problem der Anarchie darstellt. Die Rückkehr zur Option der Monarchie geschieht nicht aus ideologischen Gründen. Die Realität ist hier eine Realität ohne jegliche Führung. Und dies ist eine Realität, in der es religiöse und gesellschaftliche Perversionen und verderbliche Taten bis hin zum Bürgerkrieg gibt. Das Buch legt am Ende die Option der Monarchie vor, aber nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus der Erkenntnis der Realität und dem Verständnis, dass trotz des ideologischen Makels, der in der monarchischen Herrschaftsform liegt, sie sich dennoch als Lösung eines reellen Problems anbietet. Ja, soweit Assis, der seinen Akzent etwas verschiebt, wie man die beiden Positionen sehen kann. Ergeben sich so bei der Lektüre von beiden Texten noch Nachfragen, Überlegungen? Cor?
Ja, hier habe ich die ganze Zeit denken müssen. Ich habe die andere Einbringung von Menschen auch gehört. Und von, ja, was bedeutet dann eigentlich das Wort Melech und den Verb Fall und es ist auch malerisch auch ein Botschafter. Was wird eigentlich dann damit gemeint? Ich habe immer gesagt, ich komme aus einem Königreich und ich weiß auch, mit Präsidenten ist es auch nicht immer gut. Also was ist eigentlich den endlichen Sinn von dieses Wort Melech? Weil im Endeffekt denke ich selber auch, es ist im Endeffekt, dass es der Ewige ist, der über uns herrschen soll und nicht irgendwo ein Mensch, obwohl wir auch regiert werden müssen. Aber das Regieren ist auch noch was anderes als Herrschen. Was wird dann in diesen Texten, die hier stehen, mit das Wort Herrschen? Weil ich habe selber den Gefühl, dass Melech oder das Verb Melech, was Memlamech hat, kein Herrschen direkt ist, oder?
Also auf jeden Fall ist kein Zweifel, dass der eigentliche König Gott ist. Da kann man Texte aus den Psalmen haben und wir werden es auch nachher im Buch Samuel hören, als das Volk einen König haben will, wo Gott sagt, mich haben sie als König verworfen. Also es ist keine Frage, der eigentliche König ist Gott. Ja. Und dann ist wirklich die Frage, welche unterschiedlichen Worte benutzt werden. Das Wort Melech, eben König, kommt auch im Deuteronomium, im sogenannten Königsgesetz vor, wo es ja auch, da hatten wir drüber gesprochen, ganz merkwürdig heißt, wenn du dir einen König nimmst, was durchaus so interpretiert werden kann, das ist nicht der Idealfall. Ja. Aber wenn du es denn schon machst, dann musst du A, B, C, D diese und diese Bedingungen einhalten, wo man auch eine sehr tiefe Skepsis sieht. Also da wird auch das Wort Melech gebracht. Während wir in der Gidon-Erzählung gesehen haben, und das haben wir ja hier auch in Vers 8, 23, der hier oben zitiert wird, oben auf Seite 8, da wird nicht das Verb, von dem der König abgeleitet ist, benutzt, sondern nicht ich werde über euch herrschen, das ist das Verb Maschall.
Ja, genau. Ja.
Wo auch eigentlich Regierung heute im modernen Hebräischen Memschallah abgewandt ist. Also da, es gibt durchaus, also selbst wenn man davon redet, dass eine einzelne Person herrschen soll, gibt es durchaus unterschiedliche Varianten. Und bei Gidon kommt durchaus der Gedanke, dass das eben etwas Erbliches ist. Und zumindest in der Interpretation von Assis und auch von Buber, und das wird eigentlich ziemlich, weil danach eben die Samuel-Bücher und schließlich das davidische Königtum kommen, wird das sehr oft gesehen als etwas, was eben auf das spezifische davidische Königtum hinweisen will und eben den König in der Form Davids, wobei auch da David wird nicht nur König, sondern auch der Maschiach, der Gesalbte, der Messias Gottes genannt. Das ist so, also ist ein Titel, der sich nur bei Saul und bei David, bei keinem späteren König mehr findet. Andererseits habe ich gesehen, die traditionellen Ausleger sehen natürlich auch die Bedeutung dieses Verses, es gab keinen König, aber die sehen da nicht notwendigerweise den davidischen König drin, sondern sie überhaupt eine Figur, die Macht hat sozusagen. Die sagen, es hat weder einen König noch einen Richter gegeben und auch nicht Josua, der ein Einzelner war, der geherrscht hat. Also die sind viel, könnte man sagen, breit gestreuter und von daher versuchen sie eben auch zu erklären, dass diese Geschichten eben zu einer Zeit waren, wo es auch gerade keinen Richter gab. Also für die ist gar nicht so selbstverständlich, dass das die Alternative unbedingt, dass das davidische Königtum sein muss. Die können unter diesem Begriff König sowohl die Richter als auch Josua noch mit zusammenfassen. Also da sind durchaus verschiedene Wege offen, wie man das sehen kann.
Aber später unter den Jesaja und die anderen Propheten, die waren auch für das falsche Verhalten von Königen.
Ja, nein, die Skepsis bleibt erhalten. Und wir werden auch im Buch Samuel noch sehen, wenn wir uns die ganzen Geschichten von David ansehen oder auch den Kampf zwischen Saul und David. Ist gar nicht mal so sicher, dass das was wesentlich Besseres ist als das, was die Richterzeit ist. Man merkt es eigentlich erst in der Nacherzählung, die sich im Buch der Chronik ist. Da werde ich sicher auch mal ab und zu mal Beispiele von bringen. So wie die Geschichte Davids im Buch der Chronik erzählt wird, wird er so von ziemlich jedem Fehler reingewaschen. Da ist wirklich ein König, man könnte fast sagen, ein König, der von Leviten umgeben ist, ein fast priesterlicher König. Da kommt so ein offensichtlich nachexilisches Bild von einem künftigen König, der erträumt wird. Aber solange es die Monarchie gegeben hat, die meisten Könige kommen ja nicht gerade gut weg. Das merkt man auch in den Büchern der Könige. Also es ist schon gar keiner vom Nordreich Israel, aber auch die meisten Nachfolger Davids, abgesehen von Hiskia und Joschia, kommen auch nicht wahnsinnig gut weg. Also da kann man von dem, das in der modernen Exegese so stark betont wird, dass hier mit diesen Versen im Richterbuch die davidische Monarchie als die gute Alternative angepriesen werden soll, sagen die Bücher Samuel eigentlich nicht so viel zu in der Hinsicht.
Ja, danke.
Herr Müller.
Also sind Leute wie zum Beispiel Nathan bei David, das sind zwar Berater, aber die haben keine offizielle Funktion. Die beraten dann praktisch nur aufgrund ihrer Persönlichkeit.
Nathan wird als Prophet bezeichnet und er tritt eigentlich nur in Aktion, wenn Gott ihm gesagt hat, er soll eine Botschaft weitergeben. Also er tritt auf, als David den Tempel bauen will und dann wird er eben geschickt, David zu sagen, nicht du, sondern dein Sohn wird den Tempel bauen, aber ich werde ja dir ein Haus, eine Dynastie bauen. Er tritt auf, das ist ein anderer Prophet, Gad. Als David das Volk zählen will und dafür bestraft wird. Also es gibt diese einerseits zwar Hofpropheten, die nicht so kritisch sind wie die späteren Propheten, wie jemand wie Elia, aber das Einzige, was sie tun, also sie werden wahrscheinlich daneben auch noch Intrigen getrieben haben, wie man es vielleicht ein bisschen sieht, als Nathan dazu beiträgt, dass Salomo als Davids Nachfolger eingesetzt wird. Aber sie werden Propheten genannt und ihre eigentliche Aufgabe ist es, dem König Gottes Wort weiterzugeben. Was vielleicht auch nochmal interessant ist, der König empfängt es nicht direkt. Gott spricht nicht direkt mit David, er kriegt das nur über den Propheten. Es werden auch Ratgeber erwähnt, da ist zum Beispiel Achitophel. Der ist wirklich ein Berater.
Nochmal den Namen?
Achitophel. Der kommt nachher in der Geschichte der Rebellion Abschaloms gegen David. Da wird er uns noch etwas ausführlicher begegnen, als ein sehr kluger, gerissener Ratgeber gilt, aber schließlich sich eben doch nicht durchsetzen kann danach. Ja. Also solche, die werden dann wirklich Ratgeber genannt, die hat es offensichtlich auch gegeben. Und das ist was rein Politisches, das hat keine religiöse Funktion.
Also werden niemals vom König, sagen wir mal, berufen.
Der König kann es natürlich aussuchen, wen er als Ratgeber nimmt, sozusagen. Aber ich denke, das Grundprinzip ist eben wirklich, dass, und das ist natürlich schon revolutionär im alten Orient, dass der König abhängig ist von der Tora. Also es ist gar nicht mal, es ist eigentlich ziemlich egal, ob er sich selber seine Ratgeber aussucht. Er muss sich auf jeden Fall anhören, wenn er nicht nach der Tora handelt, dann wird der Prophet geschickt und sagt ihm, so geht's nicht. Also in dem Sinne ist er kein absoluter Herrscher. Das ist auf jeden Fall klar. Und dann, bitte?
Oder der Prophet wird fortgejagt.
Von den späteren Königen gibt es einige, von denen auch Prophetenmord geschildert wird. David hat das nicht gewagt. Aber natürlich, es bleibt ein Kampf darum, wer die Macht hat. Frau Fricke.
Ich habe nur noch eine Verständnisfrage. Kann ich mir vorstellen in der späten Richterzeit, dass die Einigung des Volkes, die eben unter der Herrschaft der Ägypter bestand, da hält das Volk zusammen bei dem Zug durch die Wüste, bei dem Erobern des Landes. Und jetzt ist es ja so, dass jeder Stamm sein Land hat. Soweit sind wir ja mit der Geschichte. Und die haben dann einen Richter, der Recht spricht, sage ich mal. Ist das immer nur ein Richter gewesen für einen Stamm oder hatte der auch eine übergreifende Funktion für alle Stämme? Also das habe ich bisher nicht verstanden.
Das ist auch gar nicht so einfach. Und also bei jeder Richter stammt aus einem bestimmten Stamm, das wird immer gesagt, wo er her ist und
Ja.
Scheint sich auch hauptsächlich um die Probleme seines Stammes zu kümmern. Aber andererseits soll ja jeder Richter Israel retten. Also in dem Sinne ist er ja für alle Stämme zuständig. Aber wir hören dann durchaus, als zum Beispiel Deborah in den Krieg ziehen will, einige Stämme ziehen mit, andere nicht.
Ja.
Gideon und Jiftach geraten in Konflikt mit dem Stamm Ephraim. Also es scheint so, dass es idealerweise wohl ja etwas sein sollte, dass der Richter eigentlich über alle Stämme herrscht, aber das scheint nicht zu funktionieren.
Ja.
Und das ist durchaus auch gerade, ich würde sagen, in moderner israelischer Exegese, die ja auch so ein bisschen in eine fundamentalistische Richtung geht, da wird das wohl auch so als ein Makel gesehen, dass das Volk nicht einig war. Und das ist ja etwas, was wir bei David noch mal ein Stück mehr merken werden, dass er, der muss er natürlich auch einen Kampf gegen Saul machen, das geht nicht sofort, aber eben der Versuch, die Stämme zu einigen und wohl auch einer der Gründe ist, warum er Jerusalem, dass er nicht eindeutig zu einem Stamm gehört, sich zur Hauptstadt macht, um sozusagen eine neutrale Hauptstadt zu haben. Also das könnte man als einen Unterschied zwischen der Richterzeit und der darauffolgenden Monarchie sehen, dass letztlich es der Monarchie gelingt, die Stämme zu einigen, obwohl die vollständige Einigung geht zwei Generationen nach der Bibel und wir sind gar nicht mal historisch sicher, ob es die wirklich gegeben hat. Danach gibt es das Nordreich Israel mit den 10 Stämmen und das Südreich mit den beiden südlichen Stämmen Juda und Benjamin. Also so wahnsinnig lange hat das mit der vollen Einheit hat es auch nicht funktioniert.
Ja. Eben diese Kommunikationsstörung auch und dass es dann eben auch zu einem Bruderkampf kommt und das dann wirklich so das Ende der Richterzeit. Also,
ja, also bei David
das
kommt
wird das dann wieder also verständlich für mich, dass das geschichtlich sich so entwickelt hat.
Bei David kommt das nochmal ein bisschen, aber eben dieser Kampf von Stämmen gegeneinander ist wirklich etwas, was besonders das Richterbuch prägt.
Mhm. Ja, danke.
Ja, somit haben wir also das Richterbuch beendet mit dieser wirklich schrecklichen Geschichte. Unsere nächste Sitzung zum ersten Teil vom Buch Samuel gehört noch zu dieser Reihe der 5 Sitzungen. Das hat sich einfach so ergeben und es ist auch wirklich, wir hatten ja, als wir uns am Anfang beschäftigt haben mit Theorien, welches die unterschiedlichen Redaktionen im Laufe der Zeiten des Richterbuchs waren, hatten wir auch gesehen, dass es durchaus eine Ansicht gab, die sagt, die älteste Version des Richterbuches ging eigentlich bis zum Tod Samuels. Das sind sozusagen die ersten Kapitel des Samuel-Buches zu einer Zeit, wo es eben diese beiden Ergänzungseinheiten am Ende noch nicht gab, dass da noch die Geschichte eigentlich bis zu Saul noch gehört. Also von daher können wir sozusagen mit gutem Gewissen nahtlos dann weiterspringen beim nächsten Mal ins Buch Samuel und werden dann zumindest am Anfang etwas sympathischere Geschichten haben. Unter anderem auch die Geschichte von Hannah und ihrem Lobgesang, der ja wahrscheinlich auch liturgisch ein bisschen bekannt ist. Und von daher können wir zumindest mal ein bisschen Atem schöpfen, dann mit was Netterem. Gut, dann wünsche ich bis dahin eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.